Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge von Mummies and
Magic.
Hier sind für euch das Krokodil, das sich freundlicherweise immer zuerst nennt, und das
Nilpferd.
Wir sind wieder da, dass ihr nicht wieder so eine lange Pause mit uns habt. Und wir sind in Begleitung eines berühmten Herrn.
Oh, sehr berühmt. Ja, mit einem markanten Hut.
Ja, und der Hand immer in der Jackentasche. Nicht Jackentasche, sondern in der Weste. Entschuldigung, Ihr werdet es schon ahnen, worüber wir heute sprechen. Ein Gruß an alle Histo-Podcasts, die bereits auch schon zu Napoleon gesprochen haben. Wir verlinken sie unten in den Shownotes. Und auch wir werden heute über Napoleon sprechen.
Weil wir hatten es ja auch schon in den sozialen Medien angeteasert, waren wir letzte Woche im Kino.
Ja, wir waren im Kino und haben uns den Monumentalschinken von fast 3 Stunden Dauer zu Napoleon angeguckt, der trotzdem irgendwie zu kurz war, um Napoleon gerecht zu werden.
Oh ja, das war eine harte Nummer. Ich hatte definitiv zu wenig Popcorn, das muss man auch sagen.
Du hättest was von meinem haben können, ich hatte noch was übrig. Jetzt ist zu spät.
Na gut, also 2,5 Stunden. Napoleon. 30 Jahre in 2,5 Stunden. Wir haben trotzdem viel verpasst und auch einiges vermisst.
Ja. Das haben wir. Wie fanden wir den Film?
Also mir hat er nicht so getaugt.
Ich kann ihn bestenfalls als nett bezeichnen. Also es hat sehr schöne Bilder gehabt.
Das stimmt.
Also von der Bildsprache her war der Film wirklich großartig, dass Napoleon immer mit so einer missmutigen Hackfresse in die Kamera geguckt hat.
Naja, hat einen nicht so wirklich warm werden lassen, ne?
Dass er in der gesamten ersten Stunde fast nichts gesagt hat.
Ja, also es wird halt ein sehr interessantes Bild gezeichnet. Da lässt sich jetzt halt drüber streiten, war der Typ wirklich so verkrampft oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das heute noch überhaupt beurteilen und bewerten kann. Bildgewaltig, auch menschengewaltig. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Leute da auf der Bildfläche unterwegs.
Blut, Schweiß und Tränen.
Ja, also sehr explizit auch und eigentlich auch wenig.
Mit wenig Tiefgang irgendwie.
Ja.
Also bis auf die Soldaten unter dem Ei.
Die hatten Tiefgang durchaus.
Die hatten sehr viel Tiefgang.
Mhm. Also hat einen dann, also gerade so in der Mitte des Films hat es mich dann schon abgeholt. Das war irgendwie von der Auswahl der Musik her cool. Das war von den Einstellungen, von den Aufnahmen. Mhm. Da hat Napoleon auch mal eloquent was gesagt. Das war auch schön. Fand ich dann ganz gut, aber gerade der Anfang habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan. Das fand ich sehr karikativ, muss ich auch sagen.
Ja, es kam halt einfach alles ein bisschen plötzlich. Ne? Auf einmal war Napoleon da, da hat er alle Dinge getan und da war er berühmt. Warum und wo kommt er eigentlich her und wer ist das eigentlich?
Ja, voll. Da muss man vielleicht auch noch zu sagen, dass es gemunkelt wird, der Director's Cut soll eben die doppelte Länge bekommen. Ja, das erklärt, dass es vielleicht im Kino selber jetzt so gehuddelt gewirkt hat, weil an vielen Stellen vielleicht doch das ein oder andere dann eben noch kommt, was vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbringt.
Es ist halt einfach so, wie es ist. Du kannst Napoleon nicht in einen Film packen. Also nicht in einen Film. Also wenn man eine Miniserie oder sowas draus gemacht hätte, okay, dann hätte man sich auf verschiedene Abschnitte seines Lebens und seines Wirkens auch mehr konzentrieren können. Aber so blieb es halt einfach sehr schnell, sehr oberflächlich, sehr manchmal auch episodenhaft und bruchstückhaft und allgemein für das, was er getan hat, was er bewirkt hat, viel zu wenig.
Ja, also es war sehr selektiv, ne? Muss man dann eben auch machen, wenn man mal irgendwie zum Ende kommen will. Aber dadurch wird einfach wahnsinnig viel Vorwissen über diese Zeit vorausgesetzt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, als Ägyptologe, schwierig.
Ja, wir haben ja schon, also wir haben
kein Experte für diese Zeit.
Überhaupt nicht, aber wir haben ja schon vorher so ein bisschen gejubelt, weil wir ja nämlich den Trailer gesehen haben. Mhm. Und da kam ja sehr viel Ägypten vor in diesem 2-Minuten-Trailer. Das Problem war, es war so ziemlich alles, was in Ägypten spielte, was schon in dem Trailer vorkam.
Das stimmt. Ja, aber auch richtig bemerkt hatten wir es dann nach dem Film diskutiert. Bei 2,5 Stunden, die 30 Jahre abdecken, bleibt halt für Ägypten 2 Minuten. Die waren drin.
Ja.
Schade.
Gut, wie gesagt, wir sind da vielleicht auch ein bisschen selektiv. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht über ganz Napoleon sprechen, sondern wir werden uns natürlich auf die Zeit mit Napoleon und Ägypten ich will jetzt nicht sagen beschränken, aber irgendwie schon, wir werden auch so ein bisschen rechts und links noch gucken. Definitiv.
Voll. Müssen wir machen, weil auch immer ganz klar oder auch ganz wichtig ist, solche Filme, man muss einfach ein bisschen sich den historischen Hintergrund abholen, um das bewerten zu können. Ne, wollen. Also ich, wie gesagt, auch kein Experte für diese Zeit und da durchzublicken, es ist eine sehr komplexe Zeit eigentlich für ganz Europa.
Ja. Deswegen gibt es ja auch viele andere Histo-Podcasts, die sich damit beschäftigt haben.
Gott sei Dank.
Ja, die haben uns auch schon so ein bisschen geholfen.
Ja, genau, zur Vorbereitung war das auch sehr hilfreich, wenn man sich da nicht alles selber anlesen muss. Mhm. Napoleon in Ägypten, was, wer, wie, warum?
1700, jetzt gerät ich schon wieder ins Schwimmen, 98 bis 1801.
Mhm. Genau, also.
Drei Jahre.
Mhm. Ja, 2. Juli 1798, plus ein paar Tage vorher, bis 1801 oder 1802, wenn man das bis zum Friedensvertrag auslaufen lassen will. Ja.
Was wollte Napoleon denn in Ägypten? Napoleon war doch eigentlich in Europa und hat da ja mehr als genug irgendwie aufgemischt. Was führt ihn denn jetzt eigentlich nach Ägypten? Fragen wir uns das doch erstmal.
Gute Frage.
Und ich glaube, du hast Antworten dazu.
Ich muss kurz den richtigen Zettel raussuchen. Das ist nämlich alles gar nicht so
einfach. Wir leben heute noch mehr mit Notizen, als wir das sonst schon tun.
Ja, also gerade, wenn man sich halt echt, wie ich, überhaupt nicht auskennt. Also, vielleicht ganz kurz zu Napoleon. Der ist auf Korsika geboren.
Yay,
Korsika, schöne Insel. Ich habe da schon mal Urlaub gemacht.
Ja, ich war da auch mit der Schulabschlussfahrt und wir waren auch in dem einen Ort mit A auf der Westküste, wo Napoleon war. Gott, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht mehr.
Genau, Sie kennen uns aus, ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau,
zur Entschuldigung, es ist wieder Freitagnachmittag, wir haben wieder eine lange Woche hinter uns und wir müssen schnell podcasten, damit ihr uns Montag gleich wieder hören könnt. Es sei uns nachgesehen.
Voll.
Also, Ajaccio, Korsika.
Vielleicht auch ganz spannend für Napoleons Hintergrund, habe ich mir sagen lassen, Korsika gehört in der Zeit zu Genua. Die haben übelst Stress mit Pisa und Italien generell. Also auch eine ganz hinreichend komplizierte Sache. Ich verweise da gerne auf die Kollegen von Geschichte aus der Geschichte. Die haben gerade das ein bisschen erläutert in ihrer aktuellen Folge zum Eimerkrieg. So viel dazu. Frankreich mischt da auch ein bisschen mit und Napoleon wächst auf in einer Atmosphäre des Unabhängigkeitskampfes von Korsika. Ja, das heißt, er ist schon mal generell etwas auf Krawall gebürstet und das hilft ihm vielleicht oder das legt vielleicht auch so Grundsteine für seine späteren Ambitionen in Frankreich. Educated guess, ja, also keine Ahnung. Dann haben wir Napoleon, der ja auch schon als Kind sehr fasziniert war von Ägypten.
Ja, da kann ich auch was zu beitragen. Das ist in der Tat nämlich so. Napoleon hat auch schon sehr früh ein Buch gelesen, das ihn wohl maßgeblich mit beeinflusst hat. Und zwar war das der Roman, verzeiht mein Französisch, ich kann es nicht, Cetos Anecdote de l'Ancien Égypte vom Abbé Terrasson, das im Jahr 1731 geschrieben wurde. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden, 1777 bis 1778, Geschichte des ägyptischen Königs Cetos. Nebenbemerkung, es wurde übersetzt von Matthias Claudius und Matthias Claudius ist derjenige, der das berühmte Lied geschrieben hat, Der Mond ist aufgegangen.
Ah, der, krass.
Ja, voll krass. Also, das liebe ich ja immer bei dieser Recherche im Podcast. Du stößt auf Dinge und denkst, was?
Ja, ich hatte das gelesen, ich hatte wieder verdrängt. Ist das.
Cool. Ja, also im Original Cetos, Anekdoten aus dem alten Ägypten. Oh Gott, wir müssen irgendwann mal über Cetos und sein ganzes Nachleben berichten.
Oha.
Irgendwann. Es wird uns nicht langweilig werden. Aber dieses Buch, das im Übrigen, ich tue es in die Shownotes, auch die deutsche Variante, dass ihr es lesen könnt, verfügbar ist. Im Internet gibt es alles. Das hat ihn also schon mal mit dem alten Ägypten zusammengebracht und hat da wohl eine gewisse Faszination ausgelöst, der wir uns ja auch nicht entziehen können. Ne? Ägypten ist toll, fand auch schon Napoleon.
Genau, also damals war auch schon so die Ägyptomanie im Kommen. Durch Napoleon wird die dann nochmal wiederbelebt und auch verstärkt, aber auch schon zu Kindheitstagen von Napoleon waren alle schon so ein bisschen im Ägyptenfieber. Jetzt ist die politische Ausgangslage ganz, ganz kurz zusammengefasst irgendwie so, dass alle sich irgendwie um irgendwelche Unabhängigkeiten und Zuständigkeiten prügeln. Also ganz Europa ist da irgendwie mit irgendwem irgendwo im Clinch. Und das sieht dann so aus, dass im Moment, auch wenn Napoleon dann da in Frankreich die Macht ergreift und aufsteigt, dass eigentlich so ziemlich alle rundherum sauer auf Frankreich sind. Also Frankreich ist ist wirklich umzingelt von Deutschland, von Italien, von Portugal, von den Engländern. Alle haben quasi das in die Zange genommen. Und nach Napoleon sieht das Ganze so aus, dass er eigentlich ganz Europa umgekrempelt hat. Mhm. Und ein Großteil des Europas, wie wir es heute kennen, unter Napoleons Fuchtel steht und Teile auch ja durch seine Familie regiert und besetzt sind und er da ein ganz großes Netzwerk aufgemacht hat und er eigentlich ganz Europa die Karte umgekrempelt hat und auch Dinge geschaffen hat, die bis heute sogar gültig sind.
Ja.
Und das muss man schon sagen, Chapeau, ja, also das macht man nicht eben mal so im Vorbeigehen.
Das kam übrigens im Film irgendwie überhaupt nicht vor.
Ganz im Gegenteil. Also es gibt eine Szene im Film, da hat er ein politisches Gespräch und er fängt so an zu schnarchen und ist so eingeschlafen.
Ja, und das wird ihm überhaupt nicht gerecht.
Ja, vor allem, wenn man halt bedenkt, ich gebe mal Stichwort Code Zivil. Mhm. Ja? Also Napoleon hat das Zivilrecht neu geregelt und das nicht nur für Frankreich, sondern eben dann auch in allen von Frankreich besetzten Gebieten, mhm. also in Österreich, in Preußen, in Württemberg, in Bayern, überall, wo Frankreich dann die Finger im Spiel hatte, galt das eben auch.
Ja, und das hat auch noch wiederum Nachwirkungen bis heute.
Genau. Und vielleicht noch ganz kurz zwei Stichwörter, Säkularisierung und Mediatisierung, jagen einem vielleicht Schauer vergangener Geschichtsstunden über den Rücken. Mir zumindest schon.
Nein.
Also das sind eigentlich die Schlüsselwörter für eben diese Zeit, in der man sagen kann, ja, also alles wird umgekrempelt. Also Deutschland ist zu der Zeit das Heilige Römische Reich. Es ist ein Flickenteppich aus ganz kleinen Fürsten, Bischofstümern. Über 300 Territorien gibt es da und Napoleon macht damit Schluss und fasst die alle zusammen. Mhm. Und das ist schon mal krass. Also ich denke nicht, dass er da bei politischen Gesprächen eingeschlafen ist.
Nee, im Gegenteil. Sondern er hat sich da schon echt eingemischt und hat ganz, ganz viel bewirkt, ja.
Aber unabhängig davon, in seiner Zeit und was das Ganze mit Ägypten zu tun hat, ist dann eben der Punkt, dass England die Seemacht schlechthin in dieser Zeit ist. Ja, also wer mit dem Schiff unterwegs ist, kommt dann an England und den Briten nicht vorbei. Die haben alles den Seeweg um Afrika bis nach Indien. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kann man dieser Vormachtstellung Einhalt gebieten, indem man vielleicht dann auch sich auf Ägypten und den Vorderen Orient konzentriert und dann zumindest mal den Kommunikationsweg abschneidet. Ja, mit dem Schiff müssen die Briten immer am Afrika vorbei, aber wenn sie mal irgendwie kommunizieren wollen, dann fahren die über Alexandria nach Ägypten, übers Rote Meer, das geht schneller für kleine Sachen. Und wenn man da den Finger drauflegt und das unterbindet, dann hat man da die Möglichkeit, eben ein bisschen reinzugrätschen. Und das war das große Ziel.
Das heißt, es ging also vornehmlich eigentlich gar nicht um Ägypten, sondern es ging gegen England.
Und also auch vor Napoleon hatte Frankreich immer schon mit England und auch so der Levante, dem vorderen Orient, geliebäugelt. Da kommen ja auch schicke Sachen her. Also Handel und der Verdienst, der Gewinn durch den Handel mit diesen exotischen Gütern, das war auch schon unter Ludwig, ich glaube, 14 bis 16 sehr begehrt.
Also das Interesse an Ägypten ist ja in dieser Zeit auch noch sehr, sehr stark gestiegen. Die sogenannten berühmten, berüchtigten frühen Reisenden. Wenn euch das interessiert, die Erforschung Ägyptens, ich mache das hier ganz kurz und verweise auf unseren Museumspodcast, wo wir uns in einer ganzen Folge damit beschäftigt haben. Das geht los Anfang des 17. Jahrhunderts. Pietro della Valle, 1614 bis 1625, er war 11 Jahre auf Wallfahrt, die ihn unter anderem auch durch Ägypten führte. Er fand die ägyptischen Bauwerke eher unspektakulär, hat sich aber an Mumien geplündert und fand das alles ganz toll. Benoît de Mallet war 16 Jahre französischer Generalkonsul in Ägypten wo er sich für die französischen Handelsniederlassungen in Afrika einsetzte. Und der hat schon die ersten Ägyptiaker erworben, die er an König Ludwig XIV. Schickte. Also schon damals hat man diese Ägypten-Faszination in Frankreich auch gehabt. Benoît de Mallet hat eine Beschreibung Ägyptens geschrieben, 1735, und einen Überblick über den Zustand der antiken Monumente gegeben, sowie ein Bild des Landes zu seiner Zeit vermittelt. Und in diesem Buch findet sich auch erstmals ein Schnitt der Cheops-Pyramide. Zwei Jahre später, 1737, Frederik Ludwig Norden, ein dänischer Schiffskapitän, hat auch ein Buch geschrieben, Travels in Egypt and Nubia. Er war also auf einer einjährigen Expedition in Ägypten, zeitgleich mit Richard Pocock, der geschrieben hat, die Beschreibung des Morgenlandes und einiger anderer Länder, der erste Teil von Ägypten. Spannenderweise sind sich Frederik Ludwig Norden und Richard Pocock auf ihrer Reise in Ägypten begegnet. Sie haben es aber nicht gemerkt. Sie sind nämlich des Nachts mit dem Schiff aneinander vorbeigefahren. Der eine Nil aufwärts und der andere Nil abwärts. Richard Pocock hat sein Buch an ein breites Lesepublikum gerichtet. Er wollte den Altertumsfreunden etwas bieten und über die Anfänge der Baukunst informieren, aber auch eine vollständige Beschreibung Ägyptens liefern mit Gewohnheiten und Sitten der Bevölkerung, so wie verschiedenen Reisevorfällen, Diebstähle und so weiter, zum Vergnügen der Leserschaft. Und die zahlreichen in mehreren Ländern erschienenen Ausgaben seines Werkes gaben ihm damit durchaus recht. Das heißt, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo immer mehr Leute nach Ägypten reisen, das alte Ägypten auch schon erforschen, darüber publizieren und wo Ägypten wieder so im Bewusstsein Europas auftaucht und seine antike Faszination ausstrahlt.
Richtig. Vielleicht auch noch ganz kurz, zu der Zeit gehört Ägypten zum Osmanischen Reich, das ja dann auch wirklich lange Bestand hat bis zum Ersten Weltkrieg und die Osmanen selber aber wenig Einfluss mittlerweile haben. Der nimmt stetig ab, weil in Ägypten selber die Mamelucken vorherrschen.
Das war also auch in Ägypten nicht ganz so einfach, ne?
Genau, und auch diese Mamelucken, gibt es unterschiedliche Stämme und Strömungen. Die einen sind für sich selber, die anderen sind für das Osmanische Reich. Die kabeln sich auch untereinander, um es wirklich ganz verkürzt darzustellen. Und es gibt eben auch schon vor Napoleon Bestreben. Zum Beispiel gibt es 1789 rivalisierende ägyptische, mamelukische, osmanische Schlägereien und Auseinandersetzungen. Und da wird sogar an den französischen Konsul in Ägypten herangetreten, um man bittet ihn vom französischen Heer doch bitte Unterstützung zu schicken. Ja, also da war auch ein militärischer Zug und eine Möglichkeit, die man dann eben auch mit Napoleon genutzt hat, dass man auch da sagt, ich will nicht nur einfach hier Tabula Rasa gegen die Engländer machen, sondern es wurde aus Ägypten selber heraus angefragt. Mhm. Ja, das hat dann einfach nochmal eine ganz andere Wirkung und Begründung auch. Aber sei es drum, Napoleon hat vorher sehr erfolgreich seinen Italienfeldzug absolviert.
Der im Film überhaupt nicht vorkam.
Ich glaube, in einem Nebensatz wurde er kurz erwähnt.
Als ich damals durch Italien gezogen bin.
Ja, also es geht im Film eigentlich los mit der Schlacht von Toulon, so der Anfang von Napoleons Karriere. Und dann ist er eigentlich schon irgendwie auf dem Weg nach Ägypten. Es wird auch so eine Sekunde Marseille gezeigt. Mhm. Ja? Also Toulon und Marseille sind die Hafen in Südfrankreich, die Häfen, von denen dann auch aus die Ägypten-Expedition startet. Und die Truppen aus dem Italienfeldzug, die hat Napoleon, ja, weiß ich nicht, kampfbereit gemacht, aufgemöbelt, mit Sold versehen, ja, die waren alle in relativ schlechtem Zustand, schlechte Ausrüstung, schlechte Waffen, schlechte Klamotten und kein Sold. Napoleon hat es sehr stark geändert und das stärkt auch den Rückhalt, den er dann bis zu seinem Ende auch im Heer eben hat. Mhm. Und der ihn da auch dazu befähigt, dass er dann diese 100 Tage nochmal zurückkommen kann aus seinem Exil. Also auch das nicht unbedingt zu unterschätzen, denke ich.
Nebenbemerkung zum Italienfeldzug, auch wenn ich damit jetzt schon ein bisschen vorgreife. Der Italienfeldzug von Napoleon hat auch mit dem Ägyptischen Museum in München einiges zu tun.
Und mit der Glyptothek.
Und mit der Glyptothek, genau. 1797 hat Napoleon siegreich seinen Italienfeldzug beendet. Und dabei zahlreiche antike Kunstwerke aus den römischen Sammlungen mitgenommen und nach Paris gebracht. Darunter befand sich übrigens auch ein gewisser Obelisk aus der Villa Albani. Dieser Obelisk gelangte zunächst in die Sammlung des Louvre in Paris, wurde dann 1810 zu einem oder in ein Denkmal integriert zur Erinnerung an General de Saisse, der am Ägyptenfeldzug teilgenommen hatte. Und das Ganze wurde auf dem Place de Victoire in Paris ausgestellt. Das Denkmal selbst wurde allerdings bald wieder abgebaut, weil sich das Volk darüber aufgeregt hat. Der General war nämlich im Stil eines antiken Heros fast nackt dargestellt, nur so mit einem Tüchlein bekleidet. Und die Statue wurde eingeschmolzen und der Obelisk wurde wieder in den Louvre eingelagert. Nach der Abdankung Napoleons war der Rücktransport aller Kunstschätze nach Italien, die halt auch zurückgefordert worden sind, zu kostspielig, sodass ein Teil dieser Antiken in Paris verkauft wurde. Und ein gewisser Kronprinz Ludwig, später König Ludwig I. von Bayern, hat eine ganze Reihe von diesen ägyptischen Antiken dort erworben, unter anderem auch den Obelisken aus der Villa Albani für die Münchner Glyptothek, wo der Obelisk dann bis zu seiner Auslagerung 1943 im ägyptischen Saal aufgestellt worden war. Der Transport von Paris nach München erfolgte zunächst erstmal per Schiff über die Seine, den Rhein und den Main entlang bis nach Frankfurt. Dort wurde der Obelisk auf einen Ochsenkarren verladen und schließlich nach München gebracht. Nach der Einlagerung nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann im Hofgarten vor der Residenz, dem damaligen Standort des Museums, aufgestellt worden, ist dann im Rahmen des Umzugs eingelagert und restauriert, grundrestauriert worden und ist dann als erstes Objekt in das neue ägyptische Museum an seinen heutigen Standort gebracht worden. Sollte es euch zufällig mal nach Paris verschlagen, dann geht am Arc de Triomphe vorbei und guckt mal ganz nach oben. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr dort nämlich eine Darstellung der Italien-Feldzugstruppen Napoleons, die allen möglichen Krams mit sich transportieren, auf einem Wagen, unter anderem auch unser Münchner Obelisk und obendrauf liegt noch so ein kleiner Sphinx.
Das ist mega cool, ja, diese Objektbiografie ist der Hammer.
Mhm. Also ganz, ganz toll. Das heißt also, Napoleon hat auch seine Spuren bis zu uns gezogen.
Ja, immer.
Aber überall. Wir wollten nochmal zurück nach Ägypten. Ich habe jetzt wieder etwas vorgegriffen oder auch zurückgegriffen.
Also nach dem erfolgreichen Italienfeldzug, durch den Napoleon auch sehr populär geworden ist und auch durch Zusprache seiner Frau Josephine, die auch sehr viel politischen Einfluss gehabt hat, darf er dann den Ägyptenfeldzug machen. Ich habe mal über den Daumen gepeilt, es gibt immer ganz viele unterschiedliche Angaben, ungefähr 400 Schiffe klargemacht.
Boah.
Und 35.000 bis 40.000 Mann organisiert.
Mhm.
Davon natürlich ein Großteil eben auch aus diesem Italienfeldzug, mit dem er dann losgefahren ist, aber eben auch
150 bis 170, auch da ist es nicht ganz klar, Wissenschaftler, Gelehrte, Zeichner und so weiter. Und deswegen gilt dieser Ägyptenfeldzug Napoleons auch so ein bisschen als die Geburtsstunde der modernen Ägyptologie. Denn dieses Korps von Wissenschaftlern hat erstmals Ägypten tutti completi aufgenommen. Vom Mittelmeer, von der Mittelmeerküste bis ganz hinunter an den Katarakt, bis nach Nubien hinein. Es wurde alles aufgenommen, alles abgezeichnet, alles aufgeschrieben. Und daraus ist dann in den nächsten Jahrzehnten herausgebracht worden, die sogenannte Description de l'Égypte, also die erste wirkliche wissenschaftliche Beschreibung Ägyptens, in mehreren Bänden. Und selbst für uns heute ist diese Description noch sehr, sehr wichtig, weil es viele der Denkmäler, die die Wissenschaftler damals aufgenommen haben, nicht mehr gibt, nicht mehr in diesem Zustand gibt, weil sie stärker zerstört sind und weil man dort damals eben auch sehr, sehr sorgfältig gearbeitet hat. Mit dieser Publikation, der Description de l'Égypte, ist auch nochmal so eine erneute Welle der Ägyptomanie über Europa geschwappt. Also man kann das immer sehr, sehr schön nachvollziehen. Man hat das wirklich immer so mit der Erforschung Ägyptens und Ägyptenbegeisterung, die in Europa geweckt wird. Und dann tun die Leute allerlei ägyptische Dinge. Sie bauen ägyptische Möbel, sie machen ägyptische Porzellanservices. Und gerade für diese Description de l'Égypte, da hat man richtig gehende ägyptisierende Schränke gebaut, in denen dieses Monumentalwerk aufbewahrt wurde.
Die sehen aus wie so kleine Schreine. Oder
ja, wie so kleine süß. Tempelchen und so. Also total schön. Ich tue euch da auch mal was in die Shownotes mit rein.
Und ganze Teeservice mit den Tellern, mit den Memnon-Kolossen und so Pseudo-Hieroglyphen drumherum und so. Alles ganz wunderschön.
Ja, also total super. Und man hat dann auch seine Wohnung eben in ägyptischem Stil einrichten lassen und Tapeten und alles, was man sich nur vorstellen kann. Ägypten war also ganz, ganz modern.
Mhm. Jetzt ist aber natürlich die Deskription erst im Nachhinein entstanden, aber währenddessen ist ja auch schon viel passiert.
Mhm. Übrigens, weil es im Film nicht vorkam, möchte ich es sagen, Soldaten von diesen Pyramiden schauen 40 Jahrhunderte auf euch herab.
Oh ja, genau. Warum und wieso er das gesagt hat, können wir vielleicht auch kurz nochmal erwähnen. Also der Punkt, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt für den Film ist eigentlich, also Napoleon hat nicht nur mit der Deskription im Nachhinein für sehr viel Ägypten-Faszination zu Hause und in Europa gesorgt, sondern eben auch schon währenddessen. Mhm. Er hat nämlich ganze Zeitungen herausgegeben, um dann auch aktuelle News zu verbreiten.
Armeezeitung
also,
sozusagen.
Armeezeitung, auch wirklich ein Ableger auch aus Ägypten, also das Twitter dieser Zeit, waren eben die Zeitungsartikel, die er natürlich auch, ein bisschen einfärben konnte. Ja? Also da wirklich auch Stimmung für sich und seine Mannschaft hat machen können. Und das andere große Medium dieser Zeit sind dann eben auch die Gemälde.
Ja.
Ja, also die Instagram-Posts dieser Zeit, wenn ihr so wollt, war natürlich alles wesentlich langsamer, nicht so schnelllebig wie heute. Diese monumentalen Gemälde, die teilweise, weiß ich nicht, 4 auf 6 Meter groß sind, Riesenteile, das dauert natürlich auch. Aber die zeigen die Sichtweise, die Napoleon zugelassen hat. Das muss man auch immer sagen. Und diese Gemälde, die wir bis heute ja auch noch kennen und bestaunen in den Museen, sind auch ein großer Quellenpool gewesen für Bilder, die wir auch im Film sehen. Also Filmaufnahmen jetzt aktuell, die 1:1 diese Gemälde wiedergeben.
Genau, es sind 2 Stück vor allem, die in Ägypten wichtig sind, die allerdings erst deutlich später wieder gemalt worden sind. Das ist einmal Jean-Léon Gérôme, 1886, Bonaparte vor der Sphinx. Das ist also die Szene, wo er auf dem Pferd sitzt und hinüber zum Sphinx blickt. Und das andere von 1895, also rund 100 Jahre später, Maurice Orange, Napoleon Bonaparte vor den Pyramiden, die Mumie eines Königs betrachtend. Wir haben uns angeguckt im Kino, als Napoleon diese Mumie sehr schön betrachtet hat, aber in eine Höhle unterhalb der Pyramiden reingegangen
ist. Ja, mit so einem großen
ist.
Tor, das war total komisch, keine Ahnung.
Warum und wo? Also das Bild zeigt eindeutig, es ist am Fuß der Pyramiden. Die beiden Bilder tue ich euch natürlich auch in die Shownotes rein. Und er steht dann da und schaut sinnend also diese Mumie an. Man sieht da hinten diesen Herrn mit Zylinder und dem kleinen Sonnenschirmchen. Also das hat man wirklich 1:1 in dem Film aufgegriffen. Und also das fand ich richtig, richtig großartig. Auch wenn es eben keine direkt zeitgenössischen Darstellungen sind.
Genau, also das ist das eine, die sind nicht direkt zeitgenössisch. Dann zeigen sie eben einen Zustand, der so nicht war. Das ist auch das Problem, dass es eben die Schlacht an den Pyramiden, also direkt um die Pyramiden rumrum, wird sich mit den Mamelucken da gekloppt und aus Versehen wird da auch die Pyramide beschossen. Ja? Das ist halt auf den Gemälden so dargestellt, weil natürlich, wenn ich auf einem mit begrenzter Fläche etwas Ägyptisches zeigen will, dann mache ich da eine Pyramide hin. Ist logisch, ja, dass einfach jeder sehen kann, aha,
das ist Ägypten.
Nicht, genau, sonst wäre es halt einfach irgendwie Sand und das würde keiner mit einer Schlacht in Ägypten in Verbindung bringen. Das heißt aber nicht, dass sie realita vor Ort zwischen den Pyramiden gekämpft haben.
Nein, die waren nämlich eigentlich viel, viel weiter weg.
Genau, die waren ungefähr einen Tagesmarsch von den Pyramiden entfernt. Also man
an
hat die,
den Pyramiden.
Genau, also an ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, das darf man eben auch nicht vergessen, wenn man solche Filme macht, muss man sich auf irgendwelche Quellen beziehen. Das wäre natürlich der Idealfall, wird ja auch nicht immer gemacht, aber die Quellen sind dann auch oft natürlich gefärbt. Und da wird es natürlich helfen, wenn man das möchte, vorausgesetzt, auch mal einen Historiker zu fragen und das vielleicht ein bisschen mehr einordnen. Ich hatte immer so das Gefühl bei dem Film auch, dass das stark sehr, also wie soll es auch anders sein, subjektiv geprägt ist. Man nimmt in den Film rein, was man zeigen möchte, was man selber gut fand.
Es ist halt keine Dokumentation. Ne? Ja. Das muss man halt auch immer bei sowas bedenken. Es ist immer grundsätzlich irgendwie eingefärbt und es ist keine objektive, pseudo-objektive Dokumentation. Auch da ist natürlich, es wird wieder nur das gezeigt, was der Autorin da irgendwie weitergeben möchte. Mhm. Das ist halt schwierig. Es gibt halt keine ungefärbte Darstellung.
Nee, ist eh klar, ne? Aber umso vorsichtiger muss man halt eben auch sein und wir können das auch nicht alles in seiner Gänze bewerten, ist auch klar. Was zum Beispiel kompletto fehlt, sind Seeschlachten.
Ja.
Ja. Also es gibt 6 Schlachten in diesem Napoleon-Schinkenteil, aber alle zu Land. Mhm. Ne? Klar, ich meine, Seeschlacht inszenieren ist auch wieder sehr, sehr aufwendig filmisch. Ist auch verständlich, aber gerade für Ägypten spielen doch die Seeschlachten eine ganz wesentliche Rolle.
Definitiv. Napoleon hat in seiner Zeit, beziehungsweise gleich als er in Ägypten war, 1. Juli 1798 ist er angelandet, 21. Juli die Schlacht bei den Nicht-Pyramiden und im selben Jahr 1798 hat er das Institut d'Égypte in Kairo gegründet, also ein wissenschaftliches Institut, was sich mit der Erforschung Ägyptens beschäftigt und das Institut hat bis heute noch Bestand. Es ist während der ägyptischen Revolution abgebrannt, aber man hat die Originale der Deskription, die dort lagen, die hat man rausgeholt noch.
Nicht mehr alles.
Nee, man hat nicht alles rausgeholt. Also von der Deskription das schon, aber es sind dort auch ganz, ganz viele Originaldokumente mit verbrannt worden. Aber das ist eben auch noch so ein Erbe von Napoleon, was bis heute auch noch existiert.
Voll, aber das finde ich, muss man auch noch, glaube ich, mal ein bisschen relativieren. Also so wie ich das jetzt sehe, ich habe mich da auch nicht eingelesen. Das Ding ist halt, Napoleon kommt nach Ägypten. Na, da hast du schon gesagt, im Juli, er nimmt dann Alexandria ein. Sie landen in Abukir an dem Hafen. Alexandria wird eingenommen. Dann arbeiten sie sich runter nach Kairo. Das ist auch ganz spannend, dass die Truppen dann durch die Wüste den kurzen Weg gehen müssen, während die Wissenschaftler schon über Rosetta gehen. Ja, da aber erstmal nichts reißen und sich dann in Kairo wieder treffen. Dann wird Kairo eingenommen und damit eigentlich die französische Vormacht in Ägypten fix gemacht und man lässt sich da in Kairo nieder. Das geht auch eine Weile eigentlich gut, aber es kommt auch schon zu Aufständen und zu Kritik seitens der Ägypter, warum da jetzt die Franzosen wieder mitmischen. Und dann hat man eben das Problem, dass ja, also Napoleon bricht auf mit seinen Schiffen durchs Mittelmeer und ihm auf den Fersen eigentlich von Anfang an die Engländer.
Ja.
Ja, also.
Nicht nur die Engländer, sondern vor allem Nelson.
Genau, ganz mitten vorne dran. Mhm. Es wurde ja auch versucht, mit dieser Kontinentalsperre auch den Handel der Briten zu unterbrechen und man wollte das auf jeden Fall irgendwie unterbinden und die britische Flotte sucht im Mittelmeer nach Napoleon. Und sie finden ihn dann auch, dann kommt es eben zu der Seeschlacht von Abukir. Und die Briten setzen eigentlich die Franzosen in Ägypten fest. Mhm. Ja, sie kappen den Rückweg, die können nicht mehr nach Frankreich zurück. Das heißt, die hocken jetzt da, was machen sie? Wissenschaft.
Ja, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Ne?
Und das ist halt eben auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wäre die Deskription so umfangreich geworden und hätte sie so einen großen Impact gehabt, wenn das Ganze nicht so lange gedauert hätte?
Hätte Fahrradkette. Richtig, wahrscheinlich, ne? Eher nicht. Ne?
Ja.
Also dank an die Engländer, die den Franzosen ermöglicht haben, Ägypten ordentlich zu erforschen.
Richtig, ja. Also das ist auch ganz spannend. Und die Politik und die militärischen Sachen richten sich ja dann auch nach Syrien. Man versucht dann eben Ägypten und Syrien zu halten gegen die Engländer, die ja dann auch mit dem Osmanischen Reich zusammen gegen Frankreich da rumstenkern und ordentlich viele Schlachten. Ich glaube, Napoleon hat über 13 Schlachten geschlagen in den 4 Jahren. Ja, also von Alexandria nach Kairo, nach Aswan, nach Syrien bis nach...
Wieder zurück und alles, ja.
Ja, und die meisten davon auch sehr erfolgreich, bis es halt am Ende einfach nicht mehr ging. Und währenddessen haben die Wissenschaftler halt Zeit gehabt und haben alles links gemacht und alles dokumentiert und alles aufgenommen, was ihnen irgendwie unter die Finger gekommen ist. Mega.
Und dann war noch, du hast es schon erwähnt, Rosette.
Genau, in der Zeit sind die Franzosen ja schon 3-mal durch Rosetta durchgelaufen, ist nichts passiert.
Aber Mitte Juli 1799, Leutnant Pierre-François Xavier Bouchard hat einen Trupp angeleitet bei Schanzarbeiten in den Fundamenten der Festung von Rashid Rosetta im Nildelta. Küstenbefestigung gegen die Flotte von Admiral Nelson hat man dort gebaut. Und dabei hat man den berühmten Stein von Rosette gefunden. Bouchard war sich der Bedeutung seines Fundes sehr schnell bewusst und klar. Er hat seinen Vorgesetzten General Menou informiert, der wiederum gleich die Übersetzung des griechischen Textes beauftragt hat, Informationen an das Institut d'Egypte weitergeleitet hat und die Verbringung des Steines dorthin auch veranlasst hat. Das heißt, man wusste sehr, sehr genau und hat sich auch sehr schnell Hoffnung gemacht, dass dieser Stein von Rosette eventuell die Entzifferung der Hieroglyphen möglich macht.
Mega, mega cool.
Kurz zusammengefasst, was ist denn dieser Stein von Rosette eigentlich, wenn wir schon mal über ihn sprechen? Es ist eine Steinstele mit einer dreisprachigen Inschrift. Ein Priesterdekret aus dem Jahr 196 vor Christus. Das erhaltene Teil ist 112,3 cm hoch, 75,7 cm breit und 28,4 cm tief. Das kleine Schnuckelchen wiegt 762 Kilogramm aus Granodiorit und befindet sich heute im British Museum in London. Der ursprüngliche Aufstellungsort der Stele ist unbekannt, das heißt, die wurde da also wohl in diesen Festungsmauern auch schon weiter verbaut. Auf diesem Stein, wie gesagt, ein Priesterdekret einer Synode in Memphis, der alten Hauptstadt, anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten von Ptolemaios dem V., einem der relativ späten Könige der Ptolemäer-Dynastie. Es ist übrigens nicht die einzige Quelle von diesem Dekret, sondern es gibt noch weitere Fragmente. Die Stele von Nobairé, Naukratis, die 1884 gefunden wurde, vollständig erhalten. Danach kann man dann auch den Stein von Rosette einigermaßen rekonstruieren. Es gibt drei Sandsteinfragmente aus Elefantine, heute im Louvre. Und es gibt das sogenannte Leontopolis-Fragment, das heute im Griechisch-Römischen Museum in Alexandria ist. Also dieser Text ist inzwischen mehrfach belegt und es gibt auch noch weitere von diesen Priesterdekreten, die alle ähnliche Formulierungen enthalten bzw. sich auf den Rosetta-Stein rückverweisen. Wir haben drei Inschriften, eine sehr stark zerstörte und nur wenig erhaltene Hieroglypheninschrift, eine gut erhaltene demotische Inschrift, in Klammern Hieroglyphen-Schreibschrift oder Hieroglyphen-Schreibkurzschrift und Altgriechisch. Warum dreisprachig? Weil das, so steht es auch in der altgriechischen Inschrift, in allen drei in Ägypten verwendeten Sprachen und Schriften dem Volk kundgetan werden sollte. Das heißt, man war also mit diesem Stein von Rosette das allererste Mal über den Inhalt einer hieroglyphischen Inschrift informiert. Das Griechische war fast vollständig erhalten und daher wusste man, da steht also genau das, was dort in griechischer Übersetzung ist. Bis allerdings nun die Hieroglyphen entziffert worden sind, dauerte es noch ein ganz kleines bisschen. Im Übrigen ist der Band 5 der Description de l'Egypte mit dem Stein von Rosette auch erst im Jahr 1822 veröffentlicht worden.
Haha,
Ja, was passierte da mit dem Stein von Rosette? Wir haben schon gehört, es gab Beef zwischen den Franzosen und den Briten. Nach der militärischen Niederlage Frankreichs 1801 wurde der Stein nämlich durch die Engländer beschlagnahmt und befindet sich seit 1802 im British Museum in London.
Das war eine richtig knappe Sache, weil eigentlich wollten die Briten das gesamte Werk der Wissenschaftler konfiszieren. Mhm. Alles, was die gesammelt hatten an Aufschriften, an Abklatschen, an Proben, da waren ja auch Naturwissenschaftler und Geografen und alles Mögliche waren eben dabei und die Briten wollten das komplett kassieren und dann haben die Wissenschaftler gestreikt und haben gesagt, hier, wenn ihr uns das wegnehmt, das ist unser Privatbesitz, das ist unsere Forschungseigentum, wenn ihr uns das wegnehmen wollt, dann vernichten wir das, dann werfen wir alles ins Meer.
Genau.
Und dann haben die Briten doch ein bisschen Muffensausen gekriegt und haben eben veranlasst, dass die Sachen als Privatbesitz der Menschen, der Leute ausgeführt werden durften, bis eben der Rosetta Stone, der war halt zu schwer.
Genau, es war so, dass der Stein vorbereitend für den Abzug bereits von Kairo aus dem Institut d'Égypte nach Alexandria gebracht worden war. Und das war ein Fehler. Der französische Kommandant Billard konnte für Kairo erreichen, dass die Franzosen mit allen Aufzeichnungen und gefundenen Stücken, Denken und Denkmälern abziehen durften. Der General Menou in Alexandria hat allerdings nicht so gut verhandelt und so musste er den Stein von Rosette, der in seinem persönlichen Gepäck war, den Engländern überlassen. Und die haben ihn dann mit nach London geschleppt, wo er heute auch noch steht.
Was ich aber auch ganz cool fand, ist, dass es ja dann so viele Abklatsche von dem Stück gab. Ja. Die haben dann mit Tinte drüber gefahren und haben Abklatsche genommen. Mhm. Dann ist der ganze Stein so schwarz geworden, dass man einfach hat nichts mehr lesen können. Dann haben sie die Hieroglyphen mit einer weißen Paste ausgefüllt. Mhm. Deswegen gibt es ganz viele Bilder, auf denen der Rosetta Stone eben so schwarz mit ganz leuchtend weißen Hieroglyphen ist. Mhm. Mittlerweile hat man das aber restauratorisch entfernt. Jetzt ist er wieder grau.
Es ist eine kleine Ecke, gibt es glaube ich noch, wo man das ursprüngliche hinterlassen hat. Diese Abklatsche waren im Übrigen ganz, ganz wichtig. München hat auch eine Geschichte mit dem Stein von Rosette. 1817 schon ließ nämlich Friedrich von Schlichtegroll, der damalige Generalsekretär der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, eine Reproduktion des Steines anfertigen nach einer englischen Vorlage und wollte also dafür sorgen, dass die Entzifferung der Hieroglyphen weiter vorangetrieben wird. Es hat allerdings dann noch einige Zeit gedauert, bis ein junger französischer Forscher, Jean-François Champollion, sich daran gemacht hat und dann den berühmten Ausspruch tat, ich hab's geschafft, indem er nämlich die ersten oder die beiden Kartuschen der Königin Kleopatra und des Königs Ptolemaios entziffert hat, die ersten Hieroglyphen, denen er Lautwerte sozusagen zuordnen konnte. Dann ist er in Ohnmacht gefallen, dann hat er einen Brief geschrieben an die Französische Akademie der Wissenschaften und hat dann dort seine Erkenntnis vorgestellt. Und seit dieser Zeit, also seit 1822, können wir wieder die Hieroglyphen lesen.
Auch sehr, 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 sehr cool.
Ja, ist eine etwas längere Geschichte. Wir haben das Ganze mal kurz zusammengefasst in unserem Chetty, fragt den Ägypter. Ein 5-Minuten-Videoclip auf YouTube. Und ich habe bei dem Podcast Geschichte Europas auch länglich über Champollion und die Entzifferung der Hieroglyphen gesprochen. Kommt auch alles in die Shownotes. Ihr habt also für zwischen den Jahren mehr als genug zu hören. Mhm. Im Übrigen, Champollion, ich muss es hier nochmal ganz kurz, weil es auch so ein bisschen in die Rollenspielrichtung geht. Die einen oder anderen von euch mögen über Orkenspalter TV auch Anselm Champollion kennen. Und mein Ägyptologenherz, als ich diesen Namen gehört habe, so, oh mein Gott, er heißt wie Champollion. Er ist kein direkter Nachfahre, sondern er stammt aus einer Seitenlinie der Champollions, aber es gibt sie heute noch.
So super cool.
Und ich durfte mit den 3 Champollion-Geschwistern ein kleines Interview führen, wie man sich denn so heute noch als Champollion fühlt und was man denn für eine Verbindung zu dieser Familiengeschichte hört, kommt auch in die Shownotes.
Ja, super cool. Vielleicht noch ganz kurze Ergänzung, weil ich da noch kurz drauf gestoßen bin zu dem Bouchard, der den Stein dann gefunden hat. Eben in Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den Engländern machen die am Fort Rashid, beziehungsweise Fort Julien, wie es dann heißt, in seiner Zeit, Festigungsarbeiten. Und das Fort gibt es eigentlich schon seit 1470 von den Mamelucken. Die Franzosen adaptieren das noch ein bisschen für ihre Zwecke. Und dann bei diesen Restaurierungs- und Befestigungsarbeiten finden sie wohl diesen Stein. Es gibt aber auch noch einen zweiten mythischen
natürlich
Geschichte dazu, nämlich, dass das Pferd von Bouchard gestolpert ist und man es deswegen gefunden hat. Ups. Und ich dachte so, Archäologen, die über Dinge stolpern, kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Die Geschichte gibt es nämlich auch von Howard Carter, der im Taltempel von Delbachri mit seinem Pferd gestolpert ist über das namhafte Bab el-Hussan, also das Grabtür des Pferdes und das ja dann zum Fund der Grabkammer vom Mentuhotep-Komplex geführt hat.
Ja.
Also ob sich da ein paar Mythen miteinander vermythisch gemischt haben.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Mhm. War auf jeden Fall cool. Was fällt uns noch ein?
Ja, wie war das jetzt? Also dann sind die Franzosen wieder aus Ägypten abgezogen. Also im Film war es ja so, dass Napoleon seine Armee dort hat sitzen lassen, weil ihn die Nachricht erreicht hat, dass Josephine ihn betrogen hat. Und
ja, harter
Tobak. Da musste er total schnell zurück
alles und stehen alles egal. Lassen, ja? Also ja. Die Weltregierung steht still wegen den ausufernden Eskapaden einer Frau. Vielleicht, aber eigentlich nicht.
Mhm.
Im Film hat man so das Gefühl, Napoleon gewinnt alles und lässt dann alles wegen Josephine stehen und liegen. Das ist nicht ganz so der Fall. Er ist wahnsinnig erfolgreich mit seinem Italienfeldzug, auch in Ägypten dann. Die 13 Schlachten, die meisten davon hat er für sich entscheiden können. Aber sie ziehen ja dann, nachdem es in Ägypten so ein bisschen troubleig und ein bisschen haarig wird, ziehen sie dann nach Syrien hoch und gewinnen da auch erstmal einige Schlachten. Aber es kommt dann zu einer längeren Belagerung von Akkon, die dann auch, da wird Pest und Belagerung und alles irgendwie schlimm. Und die können dann die Franzosen nicht für sich gewinnen und müssen dann Stück für Stück schon mal zurück nach, also wieder nach Süden, wieder über die Sinai-Halbinsel zurück nach Ägypten, wo sie dann nochmal die zweite Schlacht von Abukir, die Schlacht von Abukir nochmal gewinnen können gegen das Osmanische Reich und die Mamelucken, aber dann eben in der finalen Seeschlacht gegen die Engländer dann, ja, aus dem Aus. Ja, also es hat Abstriche gegeben, es hat sehr viele Verluste gegeben, ja, all diese Schlachten sind sehr, sehr verlustreich, das wird im Film auch gesagt, nicht nur die in Ägypten, sondern die in ganz Europa, die Schlachten, ich glaube Napoleon, was, hat über 60 Schlachten geführt in seiner Laufbahn, also auch wahnsinnig verlustreich auf allen Seiten, was man auch immer dazu sagen muss und ja, Napoleon sitzt 4 Jahre in Ägypten und ist eben nicht in Frankreich. Das heißt, die Stimmung in Frankreich wendet sich auch klar gegen ihn. Vor allen Dingen dann mit den Verlusten und mit den Schlachten, die er dann verliert. Das heißt, er muss nach Frankreich zurück, wenn er seine Position halten will und die Bevölkerung wieder umstimmen kann oder umstimmen möchte für sich. Also ist auch ein politisches Kalkül, inwieweit da die Eskapaden von Josephine mit eine Rolle gespielt haben, mag vielleicht auch sein.
Das war, also es war ja sehr, sehr viel Privates in diesem Film zwischen Napoleon und Josephine und man hat es ja auch im Film schon gehört, die beiden haben sich ja auch intensiv Briefe geschrieben, schreibst du mir, ich schreib dir und jeder schreibt sich und dann nachher wurden die Briefe geklaut, als Josephine gestorben ist. Das ist
harter Tobak, ja.
Ja, also es war ja schon eine sehr private Korrespondenz und es ist wohl in diesem Film sehr viel, so wie ich das verstanden habe, aus diesen Briefen entnommen worden über dieses Verhältnis von
ja, und sie sind dann auch ein Anlass natürlich gewesen der Interpretation, also wie Napoleon dargestellt wird, wie Josephine ihr Verhältnis zueinander dargestellt wird, fußt dann natürlich auf der Interpretation dieser Briefe und das ist ja wie mit allen Quellen, je nachdem wer die liest, mit welcher kulturellen Prägung man die liest, kann man die ganz unterschiedlich verstehen. Also auch heute, wenn ich eine SMS lese, verstehe ich die vielleicht ganz anders als jemand, der die mit mehr Abstand oder mehr, ne? Also das ist auch sehr subjektive Interpretation, die da spielt. Und welche Teile der Briefe sind jetzt eingeflossen in die Darstellung? Und warum hätte man nicht andere wählen können, um sie vielleicht noch schlechter darzustellen oder noch besser. Ne? Also das ist irgendwie so eine ganz, ganz heikle Sache. Ich finde, beide kommen da nicht sehr gut weg.
Ja, es war so ein bisschen Fremdschämen irgendwie. Ja, das,
aber das ist auch unsere Sehgewohnheit und auch unser Verständnis von Beziehungen heute.
Ja, das muss man auch halt immer bedenken.
Sagen, man muss ja auch sagen, so bei historischen Persönlichkeiten, wer macht sich schon darüber Gedanken, wie die im Schlafzimmer sind? Also vielleicht hat sich Ramses II. Auch total peinlich benommen.
Ja.
Das geben unsere Quellen halt einfach nicht her.
Ja.
Und diese Briefe werden halt wirklich gehypt unter den Wissenschaftlern auch als das Romantischste, was es ever in irgendeiner Liebesbeziehung hat gegeben hat. Und andere sagen, es ist halt voll der blöde Kram und Napoleon ist so abhängig von ihr und ist sie so komplett verfallen und es ist total peinlich, was er da schreibt. Also da gehen die Meinungen auch in der Wissenschaft total auseinander.
Ja. Ja. Überaus spannend.
Ja.
Nichtsdestotrotz, auch wenn sie dann irgendwann aus Ägypten wieder abgezogen sind, man hat trotzdem vorher diesen Sieg über Ägypten doch auch sehr gehypt und auch sehr gefeiert. Und es ist eine ganze Reihe auch von Medaillen geprägt worden. Also es gibt aus der napoleonischen Zeit, ich habe mich da nur ganz kurz mit beschäftigt, überaus viele Medaillen zu jedem Anlass, zu jeder Schlacht, immer wieder zu jedem Friedensvertrag und zu jeder Verhandlung wurden dann Medaillen geprägt. Und so gibt es eben auch eine Ägypten entschleiert sozusagen Medaille, wo man im Hintergrund eine Palme sieht und einen Tempel und ein paar Pyramiden. Und dann steht dort eine männliche Person in römischer Kriegstracht mit so einem Zepter in der Hand und zieht den Schleier von einer am Boden liegenden weiblichen Person. Und das kennt man in ganz ähnlichen Darstellungen auch anders. Also hier ist es so Napoleon als Mars, als Kriegsgott, der den Schleier der am Boden liegenden Verkörperung von Ägypten hinwegzieht. Zum Frieden von Amiens 1802 hat man ganz Ähnliches mit Britannia am Boden gemacht, dass also Napoleon auch wieder als Mars über der am Boden liegenden weiblichen Britannia steht.
Cool.
Das finde ich ganz spannend, weil also zum einen hat man diese Dominanz, das Männliche und das Weibliche, das am Boden liegt. Andererseits hat man das natürlich ja auch in ägyptischer Zeit schon gehabt. Hat sich natürlich auch der König, der Pharao, immer in dieser Siegerpose des Erschlagens der Feinde gezeigt. Der Feind kniet am Boden, der König steht da drüber. Ob das jetzt wirklich so war, man weiß es nicht. Aber man hat diese Dominanz, diese Herrschaft, diese Eroberung immer auch genauso gezeigt. Und die Verbindung mit den Medaillen bzw. Münzen gegen Ende der altägyptischen Zeit, als Ägypten vom Römischen Reich, von Octavian, dem späteren Augustus, erobert worden ist, hat man auch Münzen geprägt. Das sind die sogenannten Ägypto-Kapta-Münzen, also Ägypten wurde gefangen. Und ja, das ist also was ganz Ähnliches, dass man das also auch mit diesen Münzen, mit diesen Medaillen in alle Welt trägt, um zu sehen, hier, ich hab's geschafft. Und dass sich das so von altägyptischer Zeit bis in die moderne Zeit fortzieht, finde ich total spannend. Denn auch das Erschlagen der Feinde hat man teilweise auch auf kleine Skarabäen drauf gemacht und auf Stelen und auf großen Tempelwänden. Also auch so, dass es auf jeden Fall jeder immer wieder sieht.
Die Briten haben das dann auch gemacht, ne, mit der erfolgreichen Rückeroberung dann durch
Propaganda
durch
dagegen. Ne?
Nelson, also ganz klar. Also es gibt auch ganz tolle Bilder, wie Nelson dann eben am Nil auf ganz viele Krokodile raufkeult. Und
ich
dann,
finde das nicht gut.
Ja.
Das Krokodil ist empört.
Genau, es gibt dann auch so ein Krokodil, aus dem so Feuerexplosionen kommen. Also das ist wie so ein explodierendes Schiff, nur irgendwie ein Krokodil. Und Nelson hat das Krokodil dann, glaube ich, auch irgendwie in seinem Wappen mit drin oder in seinem Gemälden. Ist immer so ein kleines Kroko unterwegs. Ja.
Mhm. Ganz kurz, Ägypten und Napoleon Fangirlen. Also nicht von uns, sondern von anderen. Ich bin bei der Recherche gestoßen auf eine deutsche Dichterin der Romantik, die ich bisher noch nicht kannte, Caroline von Günderode, 1780 bis 1806. Wenn wir kurz nachrechnen, sie ist nur 26 geworden. Wie sich das für die Romantik so gehört, unglücklich, verliebt, verpartnert und hat sich zum Schluss umgebracht.
Ja.
Aber sie hat ein Gedicht geschrieben, Buonaparte in Ägypten. Und ich tue es in die Shownotes, da könnt ihr euch das ganz durchlesen. Es ist nämlich etwas länglich. Nur ganz kurz, Bonaparte ist Italiens Eroberer, Frankreichs Liebling, die Säule der würdigeren Freiheit. Rufet er der Vorzeit Begeisterung zurücke, zeiget dem erschlafften Jahrhunderte römische Kraft. Ja, also es passt genau zu dieser Darstellung der Münzen und Medaillen, dass also der römische und antike Eroberer jetzt der Welt das zeigt, der große Feldherr, der Imperator, der die Ordnung ins Chaos bringt.
Wow, was ein Typ.
Ja.
Fantastisch. Ja, auch so ein Ding eben, dass man sich da auch noch über Napoleon so seine Gedanken macht, als Korse, also nicht ein richtiger Franzose, hat er auch immer einen super schweren Stand bei den Adligen in Frankreich, in Paris auch gehabt und hat dann immer natürlich auch, ja, der kann ja nichts und der weiß ja auch nichts. Er war in der Schule anscheinend auch ziemlich mies.
Mhm.
Also in Mathe gerade mal gut genug, deswegen auch die Militärkarriere. Wenn man Mathe kann, kann man Taktik. Ja? Mhm. Das war damals so das Ding. Aber Latein und solche Sachen wohl eher so mies. Mhm. Aber er hat wohl sehr viel gelesen und hat dann auch seine
Bücher, ne? Wir haben es gehört.
Seine Schulnoten auch im Ausdruck hat er, also Rechtschreibung nicht so, aber Ausdruck hat er wohl auch sehr verbessern können. Und er hat zum Beispiel getroffen persönlich Goethe.
Johann Wolfgang.
Habe ich mir sagen lassen. Ja, Goethe war in Paris und hat Napoleon irgendwie treffen können. Es ist nicht ganz klar, ob Napoleon so wusste, wen er da vor sich hatte oder ob er vorher so ein Briefing gekriegt hatte, irgend so ein wichtiger Dichter aus Deutschland, dann dreht man mit dem und schüttelt Hände. Aber Goethe war auf jeden Fall hin und weg und er gibt dann nachher auch bei seinen Kollegen an und sagt halt so Dinge wie, habt Respekt, ja, Napoleon hat in seiner Feldbibliothek was für ein Buch? Meinen Werther. Ja, also es ist wohl bekannt, dass Napoleon Werther gelesen hat, also die Leiden des jungen Werther wohl auch mehrmals.
Nicht schlecht.
Hat wohl Eindruck gemacht bei Goethe. Ja, ja, cool.
Ich habe auch noch eine Bonaparte-Geschichte, die nur indirekt mit Napoleon zusammenhängt, also irgendwie schon. Im Rahmen der Vorbereitung habe ich mich nämlich erinnert an meinen damals Heimat- und Sachkundeunterricht in der Grundschule, wo wir uns mit der Geschichte meiner lieben Heimatstadt Kassel auseinandergesetzt haben. Und ich dachte mir, Kassel, Kassel, Bonaparte, da war doch was. Ja, Jérôme Bonaparte, der jüngste Bruder unseres lieben Napoleon, war nämlich in Kassel. Nach dem Frieden von Tilsit 1807 ist nämlich auf deutschem Boden das sogenannte Königreich Westfalen geschaffen worden. Kassel, was bis dahin die Residenz der Kurfürsten von Hessen-Kassel war, wurde zur Hauptstadt des neuen Königreiches Westfalen geschaffen und Jérôme zum König ernannt. Und hat also von Kassel aus regiert. Zunächst vom Kasseler Stadtschloss aus. Das ist dann allerdings 1811 abgebrannt. Und dann hat er im Schloss Bellevue residiert. Und auch das Schloss Wilhelmshöhe wurde genutzt. Und der Bergpark Wilhelmshöhe, der berühmte, ein Besuch lohnt sich. Kassel ist sehr hässlich, hat aber auch sehr schöne Ecken, wie den Bergpark Wilhelmshöhe. Der hieß während dieser Zeit Napoleonshöhe.
Nicht
Wilhelmshöhe, sondern Napoleonshöhe. Jérôme war in Kassel bekannt als König Lustig.
Hört er gerne Witze erzählen?
Ja, er muss wohl so ein Schlummi gewesen sein. ja, Schalk und Schürzenjäger sozusagen. Vor allem hat er nicht sehr gut Deutsch gesprochen, also eigentlich gar nicht, sondern er hat wohl zwei deutsche oder einen deutschen Satz gesagt, morgen wieder lustig.
Schön, da geht's wieder.
Was ich auf der Wikipedia gelesen habe, ganz schnell, kann ich so nicht nachvollziehen, aber mein Nordhessisch ist auch nicht allzu gut. Es soll sich wohl sein Vorname verballhornt im nordhessischen, also nordhessischen Dialekt als Bezeichnung für einen eben Schalk- oder Schürzenjäger gehalten haben als Schrom. Jérôme als Schrom. Du bist mir aber ein Schrom. Ich werde das mal verifizieren, wenn ich das nächste Mal in Kassel bin. Mhm. Allerdings hat sich Jérôme Bonaparte und auch das Königreich von Westfalen nicht allzu lange gehalten, denn bereits 6 Jahre später, nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, hat sich das Königreich Westfalen wieder aufgelöst. Und dann kamen die Russen nach Kassel und dann ist Jérôme abgesetzt und dann ist er aber auch wiedergekommen, aber dann muss er fliehen.
Aber es ist genau eben ne, das, was ich am Eingang schon gesagt habe, dass halt eben hier ganz neue also Gebiete zusammengesteckt worden sind, die ja strategisch Familienmitglieder von Napoleon eingesetzt werden, um da auch so eine Pufferzone gegen Österreich zu schaffen. Das war auch mal ganz wichtig. Und da eben diese, ja, auch also die Landschaft geprägt worden ist. Ne? Also wir haben Baden und wir haben Württemberg und Bayern, die dadurch größer geworden sind und diese ganzen kleinen Frickeleien da aufgelassen worden sind und die dann mit dem Code Civil entsprechend auch ausgestattet worden sind, der, wie du sagtest,
in Kassel in deutscher Sprache gedruckt worden ist.
Tada!
Und die älteste deutsche Verfassung, die Konstitution, hat man dort also auch gehabt, so habe ich gelesen.
Da fügt sich dann eben alles eben auch zusammen und hat dann auch Auswirkungen bis heute und prägen dann eben auch ganz wichtige Stadtgeschichten, ne, die man dann auch aus seinem Heimatunterricht vielleicht dann kennt.
Ja, also sehr spannend.
Auch ganz cool, ja. Was eben auch noch spannend ist, was im Film, nochmal ganz kurz zu Ägypten, nachdem Napoleon hat heimlich, still und leise Ägypten den Rücken gekehrt, hat sich rüberschiffen lassen nach Frankreich, um da noch irgendwie zu retten, was zu retten geht. Und aber die Armee sitzt ja trotzdem noch in Ägypten.
Ja. Ups, ohne.
Ups, ohne. Und dreht da Däumchen. Und per Brief wird in Stand und Würden gesetzt sein Vertreter, nämlich Kléber.
Von dem habt ihr schon gehört.
Das ist richtig. Ja, also ne, nachdem in dem Film jeder irgendwie mit Namen kurz vorgestellt und eingeblendet wird, ist aber Kléber einer, der so in einem Satz erwähnt wird, obwohl er halt gerade auch für Ägypten eine zentrale Rolle gespielt hat. Mhm. Über den habe ich euch ja schon erzählt im Zuge meiner Marseille-Reise. Bin über den Typen in Straßburg schon gestolpert. Er ist nämlich gebürtiger Straßburger, der sich dann in der Armee hocharbeitet, weil er eben nicht adelig ist, hat er eigentlich gar nicht so große Aufstiegschancen. Nach der Revolution in Frankreich geht es dann aber eben besser. Er hat immer das große Pech, dass er zu allen großen Schlachten in Ägypten zu spät kommt. Ja? Also in Alexandria, gleich beim ersten Gefecht, wird er verwundet, kann deswegen nicht bei der großen Einnahme von Kairo mit dabei sein. Dann deckt er aus dem Rückzug aus Syrien, deckt er den Rückzug ab, kommt dann also zur großen, letzten siegreichen Schlacht von Abukir zu spät. Ja, da war die Party schon gelaufen und jetzt muss er den Karren da aus dem Dreck ziehen, als Napoleon sich verkrümelt hat.
Ja, aber er wurde erwähnt und wir haben ein wenig jubiliert, als es hieß, übergibt General Kléber das Kommando.
Das ist dann quasi ein Satz, der diese ganze Geschichte mit abdeckt und er findet ja auch kein sehr ruhmreiches Ende, weil er dann im Zuge der Auseinandersetzung mit der Bevölkerung in Kairo dann auch ermordet wird.
Ja, und dann hat man seinen Leichnam einbalsamiert und da hat man ihn zurück nach Frankreich geschafft und dann lag er, wenn ich mich recht erinnere, mehrere Jahre auf dem Château d'If rum,
ja,
weil man nicht wusste,
Jahre oder so
wusste mit ihm anzufangen, bis er dann irgendwann doch nach Straßburg geschafft wurde, um dort anständig bestattet zu werden.
Richtig, ja.
Könnt ihr alles nochmal nachhören, wenn ihr das auch nicht mehr wisst?
Hippo-Hurra-Folge.
Hurra-Folge? Nein, Hippo-Hurra-Folge, da hast du über Nilpferde gesprochen, aber nicht über Kléber. Also da haben wir von Hippos und Rhinos, so hieß die Folge, weil wir dann nämlich
über... Es war was mit Hippo, siehst du.
Ja, über Nilpferde und Rhinozerosse Nashörner geredet haben.
Oh ja, das Nashorn auf dem Château d'If.
Genau, das nämlich auch.
Sehr schön.
Auch da gestrandet,
ja.
Zusammen mit Kléber. Das war ziemlich viel, was im Film alles unglaublich kurz kam. Also auch gerade diese ganzen mit seinen, also sein einer Bruder, der kam ja ganz am Anfang nochmal vor. Aber ansonsten hat man ja von seiner Familie nicht viel gehört, außer seine Mutter, die man da immer durchs Bild hat springen sehen.
Genau, und dann auch die, also mit Josephine die Scheidung, ja, war sehr tränenreich im Film dargestellt. Und dann muss sie da auf so einem Landsitz irgendwie rumdümpeln.
Mhm.
Und also eigentlich auch sehr wichtig, Josephine sorgt nicht nur für Skandale, sondern sie ist immer noch eine sehr einflussreiche Frau, eine Grande Dame des Ancien Regime eigentlich. Sie verhilft Napoleon zu Einfluss und schleift quasi ein bisschen diesen korsischen Rohdiamanten und sorgt für Rückhalt in seiner, also auch im Verständnis in ihrer sozialen Schicht eigentlich, wo Napoleon ja gar nicht hingehört. Und sie empfängt zum Beispiel auch nach der Niederlage in Russland, also auch so ein Wendepunkt von Napoleons Karriere. Josephine empfängt den Zar Alexander und im Film wird das Ganze dann zu so einer Karikatur- und Klatsch-Skandalmeldung in der Presse. Aber eigentlich hat sie Napoleon den Arsch gerettet, dass der Zar da nicht mit voller Härte Vergeltung eben gesucht hat. Ja, also so groß war ihr Einfluss und das gibt der Film irgendwie auch nicht her.
Was ich mich jetzt gefragt habe, so im Nachhinein, nun haben wir halt in Frankreich erst die Monarchie gehabt und dann haben wir die Revolution gehabt und dann haben wir eine zeitlange Republik gehabt und dann kommt Napoleon und dann wird er wieder Kaiser. Warum tut man sowas? Ich meine, es ist ja nicht nur das erste Mal, dass das in der Geschichte vorkommt, eine römische Geschichte, da waren die Abstände ein bisschen länger, aber da hat man auch erst die Monarchie gehabt und dann hat man den letzten König, Tarquinius Superbus, vertrieben. Dann hat man die Republik gehabt. Dann kam Augustus und naja, eigentlich fast vorher schon Gaius Julius, die sich dann zum Imperator, zum Kaiser haben ausrufen lassen. Ist genau das Gleiche. Warum geschieht sowas, dass man sich von einer Monarchie loslöst und dann über die Republik doch wieder zu so einer noch größeren Alleinherrschaft einer Person kommt?
Wahnsinnig spannende Frage. Da müsste man wahrscheinlich Polithistoriker mit Spezialisierung auf die Mechanismen revolutionärer Aktionen sich vielleicht ein bisschen mit auskennen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in anderen Revolutionen ähnlich ist. Der Punkt ist ja, man rebelliert gegen ein System.
Ein Herrschaftssystem, was sich lange etabliert hat. Ne?
Und dann das kommt auch so ein bisschen ja in dem Film raus, kriegt man irgendwie nicht gebacken, das Machtvakuum
sich selbst zu organisieren irgendwie.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Kniff. Deswegen hat Napoleon sich nicht Kaiser, nicht König genannt. Das hätte sich ja nicht geklappt. Ja, klar,
das hätte nicht funktioniert, weil er sich damit nämlich wieder an das Vorrevolutionäre angeschlossen
Richtig.
Hätte.
Richtig. Aber dadurch, dass er sich halt Kaiser genannt hat, ist es vielleicht wieder was anderes. Vor allen Dingen, weil er sich ja auch, man hat sich ja auch an den antiken Strukturen orientiert. Ne? Er ist ja auch vorher erst Konsul und es gibt
ja Primus inter pares, ne? Genau. Mhm.
Aber ja, das kann ich so von hier aus auch nicht beurteilen.
Ich habe das jetzt auch nur mal so dahingestellt. Das war, also das, ich habe durchaus über den Film noch nachgedacht da kam das halt, und gedacht habe, so warum? Und man hat das ja nun öfter, dass genau diese gleichen Strukturen da irgendwie entstehen.
Ja.
Spannend. Also wenn ihr was dazu zu sagen habt,
immer her
nur
damit.
Zu.
Wir freuen uns.
Genau. Weil wir ja nun aus der Ägyptologie kommen und in Ägypten gab es ja immer nur den Pharao, da gab es keine Revolution und da gab es auch keine Republik. Definitiv nicht.
Nein, aber ähnlich, ne? Man rebelliert gegen Machtstrukturen, also gerade, weiß ich nicht.
Ja.
Und dann hast du halt mit den Zwischenzeiten verschiedene Probleme und verschiedene Muster, gegen welche Machtstrukturen man rebelliert. Also im
Ja, und dann berappelt sich's alles wieder und dann ist es genau wie vorher.
Ja,
ein bisschen
genau.
anders vielleicht, aber trotzdem irgendwie.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist man dann auch ungeduldig und sieht nicht die schnelle Änderung, die man sich gewünscht hat. Weil sowas vielleicht auch einfach Zeit braucht. Und bis dahin haben sich halt Einzelpersonen mit der nötigen Macht, mit dem nötigen Rückhalt irgendwie schon wieder etabliert, bis sich was ändern kann. Keine Ahnung. Aber eine super spannende Frage.
Die wir hier an dieser Stelle nicht klären können.
Nicht umfassend, nein.
Also wir wünschen uns mehr über Napoleon in Ägypten.
Ja, vielleicht so eine Miniserie, das wäre
ja,
doch cool.
Also wir warten jetzt mal ab, was dieser Director's Cut irgendwie sagt.
Ja.
Gucken da nochmal rein, ob da ein bisschen mehr Ägypten ist.
Schön.
Klebera vielleicht irgendwie mal durchs Bild hopst.
Das wäre natürlich cool.
Ja, das wäre schon schön.
Oder der Rosetta Stone so im Hintergrund so weggetragen wird. Also das wäre so cool.
Genau. Von Nelson unter dem Arm.
Mit einem Krokodil.
Also nichtsdestotrotz, für uns, für die Ägyptologie, hat Napoleon dort einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Der Ägyptenfeldzug, ich habe es vorhin schon gesagt, als die Geburtsstunde der modernen Ägyptologie.
Mhm.
Ohne die Belagerung, wie wir jetzt gehört haben, durch die Engländer wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Also danke an Napoleon, danke an Nelson, dass wir heute hier sitzen und euch was über das alte Ägypten erzählen dürfen.
Ja, ist mega, mega cool. Da schließt sich ein ganz großer Kreis von Napoleon zu unserem Podcast. Wunderschön.
Also wir sitzen nur hier, weil Napoleon in Ägypten war.
Alles andere wäre undenkbar gewesen.
Ja.
Finde ich gut.
Das hätte sonst nicht so funktioniert.
Ja, ansonsten wart ihr schon im Kino? Sonst geht ihr noch ins Kino? Guckt ihr euch sowas an? Guckt ihr euch Historienfilme an? Oder sagt ihr, kann ich mir nicht angucken, weil habe ich studiert oder
whatever.
Will ich einfach nicht? Mhm. Wie hat euch Napoleon gefallen, wenn ihr ihn gesehen habt? Lasst es uns wissen.
Ihr erreicht uns per E-Mail. info@mummies-magic.de. Ihr erreicht uns natürlich auch auf den Social Media, über Instagram, über Mastodon, auch auf Facebook. Überall sind wir eigentlich irgendwie vertreten. Trag die Kunde über unseren Podcast in alle Welt. An dieser Stelle nochmal Dank an alle, die uns unterstützen. Besondere Vorab-Weihnachtsgrüße gehen an dieser Stelle an Cookie. Ich habe gehört, da ist ein Paket zu uns unterwegs. Wir sind sehr, sehr gespannt. Auch nochmal besondere Grüße an Adrian. Wir haben den Film immer noch hier liegen, weil wir ja im Januar nochmal darüber sprechen müssen an anderer berufener Stelle, nämlich zum Iggy Pop-Kult-Seminar in Lissabon. Also dank euch und auch allen anderen, die den Podcast in allen möglichen Varianten unterstützen. Diese Folge kommt noch knapp vor Weihnachten und wenn euch noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt,
Wir hätten was,
dann guckt doch mal in einerseits unseren Spreadshirt-Shop. Dort könnt ihr nämlich tolles Mummies und Magic Merchandise kaufen. Und wir haben gehört, der Verkaufsschlager ist momentan der Männer-Hoodie. Solltet ihr eintragen, schickt uns ein Bild. Wir wollen wissen, wo Mummies und Magic überall herumlaufen. Es gibt aber auch natürlich T-Shirts, es gibt Tassen, es gibt Taschen, es gibt alles, was euer Herz begehrt. Und es ist das beste Geschenk ever. Socken mit Mummies und Magic kommen immer gut an.
Unbedingt.
Und andererseits, guckt auch mal in unser Ko-fi. Dort gibt es schöne Bücher. Dort könnt ihr auch uns kaufen. Sollte es euch mal nach München verschlagen, führen wir euch exklusiv durchs Museum.
Das machen wir.
Auch das kann man verschenken.
Mhm.
Und ansonsten müssen wir jetzt schon frohe Weihnachten wünschen.
Ja, oha, müssen
weil
wir.
Weil wir nämlich mit der darauffolgenden Folge schon nach Weihnachten sind. Genauer ja. gesagt, ich glaube, die Folge nach dieser kommt an Neujahr.
Müsste hinhauen.
Also fröhliche Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten, ruhige
Bleibt
Tage.
Bleibt brav, erholt euch gut, kommt gut rüber ins neue Jahr 2024, bleibt uns weiterhin gewogen, hört nochmal alle anderen Folgen nach.
Ansonsten gibt es Nachschub und ganz viele fantastische Folgen im neuen Jahr.
Haltet euch vielleicht schon mal den Termin 22. bis 24. November 2024 frei. Ich weiß, es ist noch ganz, ganz lange hin, aber wir planen da was hier im Museum und es hat mit Spielen zu tun und das wird ganz großartig. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer auf unserem Discord-Kanal besuchen. Kommt dorthin. Da sind wir auch immer präsent, erzählen noch so ein bisschen Hintergründe. Da könnt ihr auch uns persönlich digital treffen. Und da würden wir uns sehr freuen. Link kommt in die Shownotes, wie auch alles andere, was ihr euch hoffentlich immer brav durchlest. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende.
Sowas von am Ende. Also wenn es Ägyptengeschenke zu Weihnachten gibt, ne, schickt uns auch da ein Foto.
Ja, unbedingt. Wir revanchieren uns.
Ja, auf jeden Fall. Du hast schon Kekse gebacken, habe ich gesehen.
Ich habe schon Kekse gebacken. Ich habe das im Übrigen auf Instagram gemacht. Ich habe die Geschichte der altägyptischen Nilpferde anhand von Keksen erklärt.
Fantastisch. Ich habe es sehr gefeiert. Ne? Ja, deswegen war jetzt ja auch hier Hippo-Hurra in meinem Kopf. Ja, schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Hoffentlich habt ihr Urlaub, hoffentlich habt ihr frei. Macht das Beste draus. Seid brav zueinander, habt euch lieb und bis dahin. Alles Gute im neuen Jahr.
Later Skaters.
Wieder Hörnchen.
Und bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.